Ja, und man muss auch sagen, dass wir natürlich auch aus einer anderen Richtung kommen. Wir sind noch an der Universität Innsbruck und arbeiten da auch viel ökologische Themen. Und das ist uns schon ein großes Anliegen, dass das alles richtig funktioniert. Und wenn wir ein Projekt umsetzen, dann müssen wir da schon auch drauf achten. Auch wenn wir surftechnisch da nicht unbedingt drauf achten wollen würden.
Im Vergleich zu so einer Eventhalle wie Trampolinhalle oder auch einer normalen Turnhalle, verbraucht die eigentlich mehr Energie mit Heizkosten und Strom als eine Welle?
Ja, also wir verbrauchen mit unserer Welle so viel wie die Umkleidekabine, wenn da wenig los ist.
Ja, was soll ich sagen? Das klingt vertretbar von der Energieeffizienz her. Oder was meinst du? Hallo Leute, herzlich willkommen zurück beim Wellenlänge Surf Podcast. Heute knüpfe ich in dieser Episode ein Stück weit an die vorletzte Episode an. Da hatte ich mit dem Paul von der Lahnwelle und Moritz von der IGSM über das Riversurf Summit in Prag gesprochen und über Erkenntnisse, die daraus kamen, dass sie sich getroffen haben mit vielen verschiedenen Welleninitiativen und Wellenbauern und da ein bisschen was erarbeitet haben und eine gute Zeit verbracht haben. Wir kamen in dem Gespräch öfter auch mal auf die Wellenbauer und unter anderem auf Dreamwave zu sprechen und da passte es ja super, dass ich auch schon seit einer ganzen Weile mit dem Lasse und dem Marco in Kontakt war und geschrieben hatte, wann wir denn mal einen Termin finden und der jetzt gerade pünktlich stattgefunden hat. War ein super schönes Gespräch. Ich habe viel rausgefunden über Wellentechnologie, was ich persönlich zumindest noch nicht wusste und vor allen Dingen über Möglichkeiten, was so alles drin ist, was man alles machen kann, wenn man die entsprechenden Bedingungen findet oder sie entsprechend auch so dahingehend anpasst. Außerdem haben wir sehr viel über Umweltbedingungen und Ökologie gesprochen, die ich in der Folge dann in der nächsten Zeit auch irgendwann nochmal ein bisschen mit anderen Ansprechpartnern aufarbeiten möchte. Ein Manko gibt's nur, die Tonspur von Marco ist leider ein bisschen dumpf. Das haben wir leider nicht hinbekommen in der kurzen Zeit, die wir Soundcheck gemacht haben. Deshalb gibt's da so ein bisschen Unterschiede in den Tönen, aber ich denke, es ist verkraftbar. Und in dem Sinne wünsche ich jetzt einfach schon mal direkt viel Spaß beim Gespräch. Guten Morgen, Lasse. Guten Morgen, Marco. Herzlich willkommen im Podcast.
Hallo, servus.
Servus, Benni.
Aus eigener Erfahrung kann ich es ja jetzt leider nicht wirklich schildern. Dafür sind die Wellen tatsächlich alle ein bisschen zu weit weg von mir. Aber was ich so verfolgt habe oder so einschätzen kann aus meiner eigenen Wahrnehmung hier zu Hause, müsste 2023 doch ein ziemliches Riversurf-Jahr gewesen sein. Sehr viel Regen, sehr viel Wasser, jetzt der ganze Schnee. Sind das beste Bedingungen gewesen?
Also es ist auf jeden Fall viel Wasser gerade und die Leute nutzen die Wellen richtig gut. Also wir kriegen auch viele Videos und so geschickt und es ist auf jeden Fall schön zu sehen, dass die Welle so schön ausschaut.
Schon überdurchschnittlich oder kann man sagen, ist normal?
Ja, nicht, also bei uns ist ja Winter ist ja sozusagen Saison und da haben wir am meisten Wasser auf unseren Wellen in Nürnberg und Hannover. Und ob es jetzt da das Jahr 2023 wird, weiß ich nicht, aber 2024 wird bestimmt noch besser.
Da gehe ich auch von aus. Lasse, du warst gerade auch bei dem Meeting, das ich vor 2 Wochen thematisiert hatte in Prag, bei dem Surf Summit. Die Welle in Prag, ihr habt ja alle getestet und alle meinten, also Paul und Moritz meinten, dass eigentlich alle begeistert waren. Was würdest du sagen? Wäre eine Dreamwave-Konstruktion in der Welle noch besser gewesen oder performt die wirklich so gut, dass mal nicht viel zu verbessern ist?
Die Performance von der Welle ist ziemlich gut. Ich war voll beeindruckt von, wie glasig die eigentlich war. Ein sehr glattes Face hatte. Dreamwave-Konstruktion hätte jetzt an der Stelle nicht, also beziehungsweise du redest wahrscheinlich über die Modulrampe, die wir bisher eingebaut haben in Hannover und Nürnberg. Die hätte an der Stelle jetzt nicht unbedingt Sinn gemacht. Wir wären da auch auf ein vereinfachtes System gegangen. Der große Vorteil da ist halt, dass der Kanal besteht. Man hat ein Fundament. Die Erlaubnis ist da, das Wasser nochmal aufzustauen nach einem kleinen Wehr und die Abflüsse sind mehr oder weniger konstant und das Unterwasser ist regelbar. Also da sind halt quasi alle Voraussetzungen schon gegeben, die wir mit der Dreamwave-Rampe eigentlich erst erzeugen müssen. Und damit ist natürlich die Konstruktion, die die eingebaut haben, super zielführend und eigentlich optimal schon. Ja, deshalb kommt da auch eine sehr schöne Welle bei raus, wobei die ein
Ja.
bisschen Finnenfresser ist durch die Konstruktion, die unterm Board ist, aber dadurch ist sie auch wahnsinnig glatt.
Okay, setzt man da auf quasi öfter mal, ja? Das oder?
Genau, also vielleicht auch, weil ich nicht gewohnt bin, aber ich habe da schon so einiges von meinem Board abgestoßen.
Okay, ja. Interessant. Ich habe gerade einen Instagram-Account gefunden, der irgendwie im Eisbach immer tauchen geht und immer Fotos macht, was er da irgendwie so findet. Und da sind unheimlich viele Bilder von Finnen, auch auf jeden Fall, die ich gesehen habe.
Von Tau, oder?
Ja, genau, ja. Ja. Was sind denn generelle Unterschiede bei so Wellen? Also jetzt Hannover, Nürnberg sind ja von euch die letzten Projekte gewesen, wenn man jetzt sich jetzt so Prag anguckt oder auch andere. W wann macht so eine Dreamwave verstellbare Konstruktion Sinn und wann nicht? Ist das wasserstandsabhängig hauptsächlich oder?
Ja, es kommt immer auf die Abflussbedingungen an. Also das ist ja eigentlich das Grundprinzip, wie wir an verschiedene Projekte rangehen, dass wir zuerst mal schauen, was die Randbedingungen sind, wie viel Wasser haben wir, wie sehr schwankt der Abfluss, und das entscheidet ja dann letztendlich auch, wie breit wir zum Beispiel eine Welle dimensionieren. Und bei den Modulrampen macht es bei uns natürlich, also deswegen haben wir das in Nürnberg und Hannover gewählt, weil die Abflussschwankungen halt so groß sind. Und hätten wir jetzt da zum Beispiel in Nürnberg einen relativ konstanten Abfluss mit um die 8 Kubikmeter pro Sekunde, dann wäre das natürlich auch bei uns eine Single Ramp geworden, die einfach nur über die komplette Breite eine Platte hat. Aber da die Anlage oder der Abfluss so arg schwankt, sind wir dann mehr oder weniger gezwungen, so ein modulares System einzubauen. Und wir sind aber schon ziemlich positiv überrascht, oder nicht überrascht, wir haben ja viele Modellversuche gemacht, aber es ist schon ziemlich positiv, wie gut dieser Modulbetrieb dann tatsächlich funktioniert. In Nürnberg haben wir ja jetzt dann nur einen Zwei-Modul-Betrieb und Drei-Modul-Betrieb, aber in Hannover haben wir ja sogar einen Ein-Modul-Betrieb teilweise gehabt im ersten Jahr. Und es ist schon faszinierend, wie wenig Breite man eigentlich braucht, um auf einer Welle eigentlich surfen zu können und zu die Basics zu lernen.
Wonach richtet sich das, wie viel Abfluss ist? Ist das die Tiefe des Flusses mit oder ist das nur die Breite oder die Fließgeschwindigkeit? Was beeinflusst da am meisten?
Alles.
Nee,
Also die drei
ja,
Punkte.
alles, genau. Also das sind
Nee, weil
nee,
du
sag
hast
du
gerade
was,
eigentlich
ja.
alles aufgezählt, was den Abfluss bestimmt. Also Breite mal Tiefe ist ja die Querschnittsfläche quasi des Flusses und die Geschwindigkeit, die das Wasser durch diesen Querschnitt macht, ergibt dann den Abfluss. Also V mal, also Geschwindigkeit mal Querschnittsfläche ist der Abfluss.
Ja, okay. Also man guckt sich quasi die Faktoren an, berechnet das und dann kann man abschätzen, was man da für eine Lösung braucht.
Genau, vielleicht nochmal kurz zu den Randbedingungen, die wir brauchen. Also wir brauchen immer Abfluss, dann gegeben muss Fallhöhe sein. Also das heißt, irgendein Drop in dem Fluss, irgendein altes Wehr oder auf jeden Fall einen Höhenunterschied zwischen Oberwasser und Unterwasser. Und die zwei Randbedingungen sind eigentlich unumgänglich für eine Welle. Also gerade die Fallhöhe ist was, das einfach gegeben sein muss. Und wenn dann noch die passenden Abflusszustände vorherrschen, dann können wir eben eine Welle einbauen, und abhängig davon, wie viel Wasser tatsächlich dann eben kommt, entscheiden wir, was für ein System wir eigentlich wählen.
Okay, spannend, ja. Ich habe aus meinem Interview mit dem Max von der Riverwave in Ebensee in Erinnerung, der sagte, er hat ja ein anderes System als Dreamwave, aber er meinte, der Energieverbrauch von dem Ganzen ist halt unheimlich niedrig. Er sagte so, die Kühlschränke in der Gastro verbrauchen das Jahr über eigentlich deutlich mehr als seine Welle es tatsächlich braucht. Wie schätzt ihr eure Anlage da ein? Was für einen Energieverbrauch ist da nötig oder ist da vorhanden?
Wir haben jetzt noch keine absoluten Zahlen bekommen von unseren Standorten. Wir haben an der Anlage für das Aggregat stehen zwei Pumpen, die jeweils 3 Kilowatt haben an Leistung, aber die laufen nicht gleichzeitig, sondern abwechselnd und auch nur, wenn die Welle eingestellt werden muss. Das heißt, wenn wir stationären Zustand haben, also Abfluss und Fallhöhe irgendwann annähernd konstant werden, dann schaltet die Welle immer deutlich weniger. Also das ist dann quasi eine Stunde nach dem Aufstau der Fall in Hannover zum Beispiel. Und ab da regelt sie nur noch ab und zu, wenn es nötig wird. Und in der Zwischenzeit zieht sie gar keinen Strom eigentlich.
Ja, es ist wirklich nicht viel. Also man könnte auch einen Föhn oder einen Wasserkocher parallel laufen lassen. Das würde ungefähr genauso viel
Okay,
saugen.
ja.
Ich glaube, ein Wasserkocher hat 2 kW oder sowas. Also es ist alles relativ niedrig, Gott sei Dank. Aber es ist auch ein wichtiges Ziel für uns, dass wir die Wellen möglichst ökologisch eben und ohne zusätzlichen Energieverbrauch bauen.
Ja, es ist ja auch ein Riesenunterschied zu allen anderen, was so existiert. Da kommen wir vielleicht auch gleich noch auf jeden Fall zu. Ich wollte noch einmal auf das Treffen in Prag zu sprechen kommen. Das war ja ein wirklich schönes Event, wie ich soweit gehört habe. Wie war das denn für euch oder in dem Fall für dich, Lasse? Ist das wirklich so ein Szenetreffen? Kanntest du die meisten Leute da schon aus vorherigen Gesprächen oder sind da auch eine Menge Leute zugekommen, die dir jetzt unbekannt waren?
Nee, es war schon ein ziemliches Szene-Treffen und witzigerweise waren es sehr viele Projekte, mit denen wir aktuell auch zusammenarbeiten. Ich glaube, dass eigentlich nur die Prager bisher nicht mit uns zusammengearbeitet haben von den Initiativen.
Ah,
Ansonsten waren es
okay,
eigentlich
ja.
lauter Leute, die wir vorher schon in Gesprächen kennengelernt haben und auch schon befreundet haben.
Ja, okay. Wie sind denn so die Unterschiede zwischen den Konstruktionen der Anbieter? Gibt es da bei den verschiedenen Anbietern grundlegend andere Projekte als euer? Oder ist das schon ähnlich?
Also die physikalischen Gegebenheiten, die hydraulischen Prinzipien sind die gleichen. Die Anlage wird auch im Grunde genommen, wenn man sich den Verlauf der Wasserführung anschaut, immer irgendwie gleich aussehen. Nur gibt es schon prinzipiell andere Mechanismen, wie diese Anlage verstellt wird. Ja. Da haben die Anlagenbauer alle unterschiedliche Vorgehensweisen. Und es gibt natürlich auch noch den großen Unterschied, dass man entweder eine Welle hat, die quasi über einen Floater läuft, also der Wasserstrahl wird von einer massiven Fläche ausgelenkt und man surft da drauf. Oder wir erzeugen wie bei unserer Anlage einen Wechselsprung mit einer Tiefwasserwalze unten drunter, die dann eben die Welle stehen lässt.
So ein Floater kann ich mir wahrscheinlich vorstellen wie bei einer Pumpenwelle in Langenfeld, denke ich, ne, wo es über eine wie eine Art ja, Rampe läuft und da die Welle entsteht.
Ja, man kann das so ein bisschen nicht direkt unterscheiden, weil es da so ein Spektrum gibt. Man kann sagen, es gibt Wellen, die quasi voll ohne Kicker auskommen, der in Richtung des Wasserstrahls zeigt. Oder eben Wellen, die einen Kicker wirklich im Wasserstrahl haben oder einen Floater. Und Kombinationen daraus. Und Langenfeld ist eher so eine Kombination. Also das Wasser wird zwar nach oben ausgelenkt, aber dahinter findet schon noch ein Wechselsprung statt.
Wie ist man da als Anbieter von sowas vernetzt? Arbeitet man da auch zusammen irgendwo? Es waren ja viele Vorträge von allen Wellenbauern jetzt bei diesem Summit. Ist da eher Konkurrenzgedanke oder eher Zusammenarbeit im Vordergrund?
Also ich sag mal, man wirft sich die Informationen jetzt nicht direkt zu.
Ja gut, wäre auch merkwürdig ein bisschen, ja. Aber immer interessant, wie so eine Szene so funktioniert, ne? Gerade wenn so Anbieter darin sind, wie gut die trotzdem miteinander stehen, so ungefähr.
Also man steht sehr gut miteinander und die Gespräche sind auch cool und man informiert sich gegenseitig, aber es ist jetzt noch keine Zusammenarbeit in dem Sinne zustande gekommen.
Was alle eint, ist, dass die Projekte, die man betreut, diese, ja, teils ausufernden Machbarkeitsstudien durchlaufen müssen, gerade in Deutschland. Könnt ihr einmal kurz so einen kleinen Abriss geben, was da so die Hauptfaktoren gerade in Richtung Umweltverträglichkeit sind, die beachtet werden müssen?
Ja, können wir gern. Also es ist zum einen, wie du sagst, die Umweltverträglichkeit, zum anderen einfach, ob es grundsätzlich machbar ist. Und wenn wir uns so eine Machbarkeitsstudie anschauen oder den Spot anschauen, haben wir eben so, der erste Step ist Randbedingungen, haben wir Fallhöhe, haben wir Abfluss genügend, können wir da überhaupt eine Welle bauen? Und dann kommt sozusagen der nächste Step, wo man das Ganze in der Umweltverträglichkeit überprüfen muss. Das ist aber meistens dann erst der Schritt nach der Machbarkeitsstudie. Also in der Machbarkeitsstudie wird darauf hingewiesen, was für Faktoren sind, und es ist aber auch immer spotabhängig, was für Auflagen zum Beispiel von der Stadt gestellt werden. Also beispielsweise ist ja in Nürnberg und Hannover ein Fischpass gefordert worden, und um die Durchgängigkeit herzustellen. Also es das bedeutet, dass die Fische eben flussaufwärts und flussabwärts diese Schwelle passieren können. Und grundsätzlich gibt es ja auch immer dieses Verschlechterungsgebot.
Verbot.
Und das bedeutet, dass wir, wenn, Verschlechterungsverbot, das heißt einfach, dass wir bei Hochwasserzuständen keine Verschlechterung an diesem Spot verursachen dürfen. Und das sind einfach solche Richtlinien, die wir beachten müssen, aber letztendlich sind es, wie gesagt, eben spotabhängige Geschichten, die man dann eben prüfen muss. Und gerade Fischschutz ist natürlich ein Riesenthema, was die ganze Ökologie angeht, auch so Kleinlebewesen. Wir mussten in Hannover zum Beispiel, gibt es so kleine Krabbeltiere, da war es wichtig, dass die, wenn die Anlage nicht betrieben wird und die Anlage abgelegt ist, dass diese Tierchen eben über die Anlage krabbeln können. Also das sind wirklich so kleine Krebstierchen. Und da kommt man manchmal schon an den Moment, wo man so denkt, so wow, okay, wusste ich auch nicht, dass man sowas beachten muss. Aber wir haben schon in letzter Zeit viel dazulernen dürfen.
Das glaube ich, ja. Es darf sich nichts verschlechtern. Das bezieht sich dann vor allen Dingen auf die Stelle im Fluss oder bezieht das so den ganzen Fluss mit ein, quasi alles, was Leine abwärts Richtung Meer weiterfließt. Wird da auch noch in Kilometer weiter Entfernung irgendwo geguckt, was da ist und was da theoretisch beeinflusst werden könnte? Stelle ich mir das vor.
Ja, also die Welle hat eher einen Einfluss auf die Oberliga, also das Oberwasser von der Welle, weniger das Unterwasser. Die Fische, die vom Meer kommen würden, die könnten ja den Fluss bis zur Welle passieren und die kleineren Fische würden dann nicht mehr durchkommen. Von oben würden die Fische auch durch die Welle wandern können, das heißt, sie würden einfach drüber schwimmen. Das wäre unproblematisch. Und dieses Verschlechterungsgebot gilt eigentlich in ganz Europa gemäß der Wasserrahmenrichtlinie. Verbot, dass man bei wasserbaulichen Anlagen den Flusszustand nicht verschlechtern darf oder beziehungsweise sogar den Zustand des Oberflächengewässers. Da geht es um chemischen Zustand, biologischen Zustand, Ökologie, verschiedenste Facetten. Und wie der Marco auch gesagt hat, eben auch um Hochwasser. Beziehungsweise man muss dann eben auch diesen Nachweis führen, dass ein Hochwasser nicht weiter schädlich ist, als es eh schon war.
Also sprich, wenn dann Wasser aufgestaut wird und dann mehr Abfluss ist auf einmal, dass das auch so eine Faktoren sind, die dann irgendwo Rollen spielen. Ja, finde ich sehr spannend, was da alles in die Tiefe für kleine Punkte auftauchen halt. Ihr habt schon gerade ein bisschen drüber geschmunzelt. Im Ausland ist es auch natürlich das gleiche Gebot irgendwo, aber wir wissen, glaube ich, alle, dass es da nicht so ganz so eingehalten wird oder so überwacht wird wie bei uns in Deutschland. Seht ihr das aus eurer Perspektive teilweise auch kritisch, dass da schon Sachen missachtet werden, die schon aus eurer Sicht relevant sind? Oder macht da, naja, eigentlich ist es auch vielleicht ganz sinnvoll, dass man es nicht so hundertprozentig auslegt? Schwer zu beantworten
Also
wahrscheinlich,
ich
ne?
glaube das jetzt gar nicht mal so,
Kommt immer drauf an.
ich hätte jetzt auch kein konkretes Beispiel aus unserer Domäne, wo das irgendwie missachtet worden wäre. Es ist natürlich irgendwie, wenn man sich die Welle in Prag anschaut, dann hat man da schon flussbautechnisch irgendwie leichtere Voraussetzungen, sage ich mal. Die haben da halt auch einen Eigeneinbau für den Aufstau einsetzen dürfen. Das ist schon eine super praktische und clevere Lösung, aber wahrscheinlich in Deutschland halt einfach so nicht umsetzbar.
Aber grundsätzlich finden wir es einfach immer mega cool, wenn Wellen überhaupt umgesetzt werden. Also klar, wenn da jetzt jemand sich was zusammenzimmert und dadurch eine coole Welle oder irgendwo Steine reinschmeißt in den Fluss und da eine Welle erzeugt, da schlägt unser Surferherz natürlich schon
Ja, und man muss auch
hoch.
sagen, dass wir natürlich auch aus einer anderen Richtung kommen. Wir sind noch an der Universität Innsbruck und bearbeiten da auch viel ökologische Themen. Und das ist uns schon ein großes Anliegen, dass das alles richtig funktioniert. Und wenn wir ein Projekt umsetzen, dann müssen wir da schon auch drauf achten. Auch wenn wir surftechnisch da nicht unbedingt drauf achten wollen würden. Aber das ist schon auch ein wichtiger Zweig bei uns.
Ja, das ist gut zu wissen, auf jeden Fall, klar. Begleitet ihr diese Vorgänge in den Studien mit den Projekten sehr eng? Seid ihr da sehr eng mit drin, was bei diesen Nachweisführungen und alles? Und wenn, was dauert da so ewig? Kommen dann immer wieder kleine Rückfragen oder dauert es einfach ewig, bis sich die entsprechenden Gutachter da blicken lassen und das angehen?
Ja, Bürokratie ist immer sehr langsam. Also es geht eigentlich, so Machbarkeitsstudien sind eigentlich für die Vereine oder für so Initiativen meistens dafür da, den ersten Aufschlag bei der Stadt so richtig zu machen. Also es geht ja einfach dann darum, dass man was in der Hand hat, das nachweislich oder besagt oder geprüft ist, dass eine Welle möglich ist. Und dann ist eigentlich der nächste Aufschlag von der Stadt und sagt, die und die Voraussetzungen sind für uns wichtig und dann geht es eigentlich immer erst in die nächste Runde. Und bis sowas mal bei der Stadt vorgestellt wurde, bis die überhaupt die Surfer überhaupt Gehör bekommen haben, das ist ja oft leider ziemlich träge, dauert es oft und bis dann ein Gutachten überhaupt erstellt wird. Also wir sind da schon immer eng eingebunden, aber zwischen den, also es gibt lange Projektpausen oft, weil einfach die Bürokratie Bürokratie ist.
Aber es gibt dann natürlich dann schon immer wieder richtige Rückkopplungen, weil so ein Wellenbauwerk ist einfach was Innovatives, was Neues. Das kennen viele Gutachter halt einfach auch noch nicht. Und da gibt es natürlich viel Informationsbedarf für so eine Studie, beziehungsweise für so ein Gutachten dann.
Das muss man vielleicht auch sagen, also dass wir schon das Gefühl haben, so die letzten 2 Jahre jetzt, dadurch, dass Nürnberg und Hannover einfach auch medial so einen großen Push gegeben haben, dass jetzt auch schon Städte auf uns zukommen und diese Barriere von Surfern auf die Stadt zuzugehen, ist halt oft kleiner jetzt, weil die Städte einfach schon wissen, wovon gesprochen wird und sich was drunter vorstellen können. Und unsere Hoffnung oder unser Ziel ist es schon, dass zukünftig nicht mehr Privatpersonen ihre Freizeit opfern müssen, um sowas voranzubringen, sondern dass die Stadt an sich eben was macht. Weil es ist wirklich beeindruckend, wie viel Energie Surfer haben, um eine Welle in ihre Stadt zu bekommen. Also es ist für uns immer wieder cool zu sehen, wo diese Energie herkommt.
Ja, ne? Wenn man sich das anguckt, wie viele Jahre da manche Leute hier gekämpft haben, das ist echt auch wirklich beeindruckend. Da kann man nur sagen, das ist wirklich Herzblut für den Sport.
Ja.
Mich würde noch so interessieren, was so das Stichwort Evolution von solchen Wellen ist. Vorbild war ja, na gut, es gibt Wellen, andere Wellen, aber Vorbild in Deutschland ist wahrscheinlich einfach mal der Eisbach, ne? Das so als Urding. Aber was war so die erste, wisst ihr, was die erste künstliche Welle war, die in einem Fluss irgendwo entstanden ist? Europaweit oder sowas oder weltweit?
Stimmt schon vor vielen Milliarden Jahren
Puh.
in irgendeinem Fluss. Aber ich
Also
glaube, gesurft.
du meinst jetzt da eine Welle, die aktiv gebaut wurde oder eine
Ja.
Welle, die überhaupt gesurft wurde?
Ja, gebaut.
Puh, nee, also ich weiß es nicht, aber ich weiß, dass zum Beispiel Crazy Eddie war ziemlich früh dran. Das ist ein Silt in Innsbruck, in der Nähe von Innsbruck, in der Nähe von Imst, besser gesagt. Und die waren ziemlich früh dran damals mit ihrer Welle, aber die gab es ja dann leider nicht mehr, weil ja, gab viele Faktoren, warum die Welle dann nicht mehr funktioniert hat. Aber die war ziemlich früh dran, sonst weiß ich leider nichts. Lasse, weißt du noch was?
Ja, ich hätte jetzt mal gesagt, dass in München natürlich irgendwie mit der Floßlände das Surfen angefangen hat, aber das erste Mal, dass wirklich jemand aktiv da baulich was verbessert oder strukturiert hat, war, glaube ich, schon am Eisbach, oder? Als die den Querschnitt eingeengt haben, damit die Welle besser wurde. Das dürfte wahrscheinlich irgendwie so das erste Mal gewesen sein, dass jemand aktiv eine Welle irgendwie versucht hat zu bauen.
Ja, okay, dann geht's wirklich auf den Eisbach zurück, habe ich auch so angenommen eigentlich, ja. Eieieiei, es ist einfach fürchterlich, Leute. Die Weihnachtszeit, die frisst einen auf. Ich habe es doch tatsächlich immer noch nicht geschafft, mit meinem Blog-Eintrag weiter voranzukommen. Besser aufgestellt war da der Markus von Freaks of Fashion, den ich letzte Woche schon extra erwähnt hatte für seine Webseite. Der hat nämlich gerade eine Sektion auf seiner Seite geschafft, wo er gerade besondere Stücke der letzten Zeit irgendwo erwähnt hat und ausgestellt hat. Da gibt's ganz coole Sachen, so kleine Miniskulpturen mit Eisstielen und ähnlichen Sachen, die dann als Surfbrett dienen oder alle möglichen anderen Utensilien. Schöne Sachen bei. Ich verlinke euch diese Seite auf seiner Website, in seinem Webshop direkt in den Shownotes. Schaut auch einfach mal rein, ob da nicht was Cooles bei ist. Sind auch schöne Kleinigkeiten einfach, die man immer mal mit dazu nehmen kann. Viel Spaß beim Stöbern da drin. Ansonsten sind wir auch wieder vielen, vielen Dank an das coole Titelbild heute, Markus. Ich habe relativ kurzfristig habe ich geschrieben, hier pass auf, ich habe auf der Seite von Dreamwave gesehen, dass sie da im Vorfeld mit so Wellenmodellen gespielt haben, wo so kleine Figuren drauf waren. Und da dachte ich, du könntest doch ein Bildchen malen, wie der Lasse und der Marco vor so einem kleinen Mini-Becken sitzen und so eine Pappfigur zugucken. Ich finde es cool. Es ist sehr gut geworden. Danke dafür und weiter geht's mit dem Gespräch. Wichtiges Thema, auch jetzt bei dem Summit immer wieder besprochen, ist der Backwash so als Sicherheitsding, ne? Dass die Rückströmung einfach eine größte Gefahr bei dem ganzen Thema ist. Ist das auch, geht das auf die gleichen Faktoren zurück wie überhaupt erstmal die Entstehung der Welle, dass die Tiefe, Breite, Flussgeschwindigkeit das da sehr stark beeinflusst und man da mehr oder weniger Sicherheitsmaßnahmen braucht?
Ja, also es kommt absolut immer auf den Standort an, was die Sicherheitsbedingungen sind. Aber wenn du jetzt von Backwash sprichst, du meinst den Rücklauf hinter der Welle, der tendenziell entstehen kann. Richtig?
Genau, Backwash wäre jetzt am Meer.
Ja, nee, genau. Und da ist es aber eigentlich immer von den Randbedingungen gegeben. Also wenn man zum Beispiel Nürnberg oder Hannover nimmt, im Normalbetrieb kann man immer die Welle ja so einstellen, dass jetzt kein Backwash entsteht oder jetzt sage ich auch schon Backwash, dass kein Rücklauf entsteht. man kann so eine Welle natürlich immer so pushen oder so stark einstellen, wenn die Randbedingungen gegeben sind, dass die Welle richtig groß vorne wird und hinten dann teilweise einfach eine anspruchsvollere Situation sich einstellt. Das ist eigentlich aber immer davon abhängig, wie man es eben einstellt und ja, wie gesagt, einfach von Standort zu Standort wichtig, dass man das richtig betrachtet.
Okay, ja. Und dann gibt es diesen Notausschalter, den habt ihr jetzt in eurem System mit drin, ne? Dass quasi die einmal komplett weg ist und auch die Rückströmung und alles dann komplett abebbt. Das ist aber nicht überall notwendig einzubauen, dann auch so, wie ich das raushöre.
Wir haben ja zwei unterschiedliche Systeme auch schon verbaut, also wir passen das dann auch an den Standort an. In Nürnberg ist es so, dass wenn man den Not ausschlägt, dass die Wellenanlage hochfährt und das Wehr, das im Hauptarm ist, sozusagen umklappt und den Abfluss komplett durchlässt. Das heißt, hinter der Welle beruhigt sich die Strömung komplett. Und in Hannover ist es aber so, dass wir den Abfluss sozusagen nicht stoppen, sondern wir fahren mit der Platte so, dass die Welle sozusagen abebbt. Das heißt, die Welle wird immer flacher und dann entsteht eine ganz starke Oberflächenströmung, die sozusagen einfach nur den, wenn da jetzt jemand irgendwie in der Welle gefangen wäre, aus irgendeinem Grund hinten rausschieben würde. Aber die Situationen gab es jetzt noch nicht so wirklich. Und wichtig ist einfach nur, dass man die Möglichkeit hat. Es geht da auch weniger um die Rückströmung hinter der Welle, sondern es geht auch darum, dass wenn man als Anlagenbetreiber irgendwie was einstellt, dass jetzt da eben keine Welle mehr ist, sondern zum Beispiel eben sich so eine Walze direkt einstellt und da jemand reinspringen würde. Das wäre ein Grund, warum man eben diesen Notaus eben schlagen müsste.
Das ist die Voraussetzung ist halt, dass wir da eine hydraulische Anlage haben oder eine elektrische. Wenn wir das händisch einstellen, was wir durchaus auch machen wollen, dann kann da kein Notausknopf in dem Sinne drin sein, weil wir dafür dann eben nochmal eine Hydraulikspeicher bräuchten oder einen Elektroantrieb oder sowas.
Okay. Interessantes Thema. Sonst sind auch noch so weitere Features, die so eine Welle vielleicht kann. Der Paul von der LAN-Welle hatte schon angedeutet, dass du, Lasse, irgendwie beim Treffen so ein paar Bemerkungen oder eher so Zeichen gemacht hättest, dass es irgendwie so tatsächlich bei euch auch in Richtung Barrel oder irgendwas gehen könnte. Und ich habe versprochen, da jetzt einmal nachzuhaken, ob da irgendwas konkret geplant ist.
Also wir sind ja auch viel mit der Forschung beschäftigt. Wir haben schon vor Jahren, das war 2008, glaube ich, ein System an der Uni Innsbruck entwickelt, da war ich noch gar nicht dabei, Marco auch nicht, aber da wurde ein System entwickelt, das eine Barrel erzeugen kann. Das ist allerdings auch nur dann möglich, wenn die Randbedingungen eigentlich ziemlich konstant sind. Und wir schauen uns gerade ein bisschen an, ob man mit wechselnden Randbedingungen auch noch was in die Richtung erzeugen könnte. Es geht darum, dabei weniger um eine Barrel an sich, sondern einfach nur um ein paar verschiedene Wellen-Shapes. Wir können ja schon einiges einstellen, dadurch, dass wir drei Module haben und unterschiedlich steil, unterschiedlich lang, sage ich, die Welle einstellen können. Dadurch entsteht da schon ein dreidimensionales Wellenbild und das wollen wir einfach noch ein bisschen ausreizen zusätzlich.
Ja, da kam ja auch so der Punkt, ob man denn, wenn man jetzt eine entsprechend wirklich breite Welle hat, also sagen wir mal sowas wie also River Wave oder die auf Hawaii, die längste, die jetzt bisher existiert, meint ihr, man kann sogar sowas wie einzelne Sections auf so einer Welle machen, dass man quasi von einer Section in die andere übergeht, wie es am Meer teilweise ist? Ist sowas denkbar? Oder gibt es das sogar schon?
Ja, genau. Also deshalb haben wir ja, das ist ein anderer Grund, warum wir Module verwenden an verschiedenen Standorten. Es gibt Standorte, da würde auch eine Single Ramp Sinn machen. Allerdings entscheidet sich der Betreiber trotzdem für Module, weil die ermöglichen einfach diese dreidimensionalen Wellenbilder und dabei kann man dann eben, genau was du sagst, so einzelne Sections erzeugen, die dann flacher sind fürs Carven oder wir haben steilere Sections oder wir können auch ein bisschen Whitewater erzeugen oder Kanten in die Welle. Bei der Welle in Hawaii sieht man es ja auch, da haben die auch verstellbare Floater, die dann auch dafür sorgen, dass man da so Kanten in die Welle kriegt, wo man dann Airs machen kann. Und sowas ist mir über die Module auch möglich. Aber bisher hatten wir leider noch nicht die Möglichkeit, so eine breite Welle zu bauen, dass man das wirklich unter Beweis stellen konnte. Die drei Module können das zwar auch, aber wenn man da Anlauf nimmt und springt, dann landet man halt oft in der Wand.
Ja, aber das klingt ja echt geil. Das könnte man so rein theoretisch, kann man sich sogar für, wenn jetzt Olympia in Teahupo'o stattfindet, könnte man sich theoretisch versuchen, die Welle nachzubauen, so ungefähr, die verschiedenen Sections einer Welle irgendwo einzubauen, ja. Also ich jetzt wahrscheinlich, würde wahrscheinlich niemand machen, so detailliert, aber
das klingt ja ziemlich cool. Ja, mehr Welle nachzubauen, das wird nochmal eine richtige Challenge. Ja.
Persönliche Ziele von Dreamwave ist einfach eine möglichst große Welle mit so entsprechenden Elementen zukünftig zu bauen?
Ja, würde ich schon sagen. Also breitere Wellen, mehr Wellen sowieso, brauche ich glaube ich nicht dazu sagen, aber mal eine richtig breite Welle zu bauen, die unser komplettes Potenzial einfach zeigt, wie der Lasse sagt, eben verschiedene Sections reinshapen, einfach, ja, ich glaube, dass es für einen Contest-Charakter auch total interessant wäre. Und das wäre ein Riesentraum von uns, einfach so ein Projekt. Wir sagen immer so 15 Meter breit wäre, glaube ich, ein Traum. Ja. Wenn es 20 Meter werden, ist auch in Ordnung.
Ja, genau. Das klingt auf jeden Fall gut, ja. Und bestimmt auch wirklich spannend für Contest-Sachen, dass man das weiter voranbringt. Ne? Da hatte ich auch mit Paul und Moritz schon drüber gesprochen, dass da viel Aktivität besteht, um irgendwo das auch auszuweiten auf Europa oder sogar weiter das ganze Thema, ne? Das wäre schon gut. Ich würde gern noch ein Stück weit zu euren persönlichen und beruflichen Hintergrund kommen. Vielleicht so einmal meine Standardfrage auch an euch. Wie kam Surfen in euer Leben? Oder noch gezielter, könnt ihr euch noch an eure erste Welle überhaupt erinnern?
Voll ins Gesicht. Also ich habe in Neuseeland angefangen zu surfen, auf einem klassischen Trip nach dem Abi. Und ich hatte eigentlich keine Ahnung. Ich habe mir einfach ein Board gekauft und bin dann ins Wasser. Hat dann auch entsprechend lang gedauert, bis ich es gecheckt habe.
Das heißt, du wurdest auch zu Anfang einfach nur vermöbelt.
Ja, genau. Aber ich finde das auch gut, das macht ja auch Laune.
Bei mir war es Frankreich. Ich habe mit 16 einen Kurs damals gemacht. Das war noch eine mega kleine Surfschule. Ich glaube, es war mit Rufreisen. Und ich weiß nicht, ob ich mich an die erste erinnern kann, aber es war auf jeden Fall Weißwasser und ein Riesenbrett. Und danach dann auch viel in Frankreich und dann eben auch nach dem Abi, wie die meisten, nach Australien und dort viel gesurft und konnte es Gott sei Dank weitermachen.
Ja, zwei klassische Lebensläufe irgendwo dann, ne? Einer reingesprintet und vermöbeln lassen, einer eher die Kursgeschichte. Und ich kann mich tatsächlich an ein Podcast-Interview von euch erinnern, Lasse, wo du auch meintest, so wie jeder mit Neuseeland. Und das kann ich nachvollziehen. Ich war auch in Neuseeland 2005 und dachte auch, war ein bisschen überrascht und dachte aber auch nur, fuck, spricht hier irgendein Mensch kein Deutsch, der hier irgendwo um mich rum ist?
Genau, das war ganz schlimm. Man dachte, man lernt da irgendwie eine neue Sprache und eine neue Kultur kennen, aber dabei waren es einfach nur Deutsche im Urlaub. Und die sind nicht die angenehmsten.
Ja, verschiedene deutsche Dialekte.
Genau, ja. Ja, entsprechend seid ihr dann als Surfer gestartet, seid dann aber auch schnell zu Hause irgendwo fündig geworden in Sachen Flusswellen, so wie ich das sehe. Ne? Existiert für euch sowas wie Surf-Lifestyle zu Hause im Inland? Lebt ihr sowas zu Hause irgendwo auch? Oder sagt dann, nee, ich lebe Surfen, wenn ich am Meer bin oder halt surfe auch auf der Flusswelle und sonst nicht?
Du meinst barfuß rumlaufen? Also ich laufe viel barfuß rum. Nee, also die Sehnsucht zum Meer ist natürlich immer da, aber durch das, dass wir ja jetzt auch hier Nähe zu München und Nürnberg, die Wellen jetzt dann nicht ganz so weit weg haben, Gott sei Dank, können wir unseren Surf-Lifestyle hier auch so ein bisschen ausleben.
Also man hat natürlich auch einen großen Freundeskreis, der mit dem Surfen zu tun hat, und das Gequatsche, das ändert sich eigentlich nicht, ob man jetzt am Meer ist oder zu Hause. Meistens geht es ja dann doch darum.
Also man nörgelt auch von hier aus. Man sagt immer, also selbst wenn es perfekte Bedingungen ist, gibt es trotzdem was man nörgeln kann.
Ja, genau, gut. In die Richtung ging die Frage tatsächlich, jawohl. Aber ihr seht dann Riversurfen halt auch wirklich als sehr adäquaten Ersatz für das Meer. Und dazu habe ich schon so rausgehört, spielt bei euch auch der Öko-Gedanke eine Rolle, dass ihr dann auch eher, bevor die x-te Fernreise jetzt unternehmt, dann auch stark auf Flusswellen selber ausweichen würdet, selbst wenn ihr die nicht beruflich irgendwo den Hintergrund habt und die baut.
Ja, der Beruf kam ja erst danach. Wir sind ja vorher schon übers Surfen dann eigentlich zu unserem Beruf gekommen. Das war unser Glück. Genau, das heißt, wir versuchen viel zu surfen und nebenzu zu arbeiten, und dass sich das jetzt beides gleichzeitig bedingt, ist natürlich perfekt.
Also so viel kommen wir jetzt gar nicht zum Surfen, finde ich, für das, dass wir da
Ja,
arbeiten.
seit wir arbeiten, surfen wir eigentlich weniger, muss man tatsächlich sagen.
Ist schade. Man sieht immer irgendwie die Initiativen, die dann plötzlich nach einem Jahr alle besser werden als man selbst. Und selber ist man eigentlich schon 8 Jahre auf dem Fluss und also irgendwie surfen wir nicht genug.
Ja, das ist wahrscheinlich die Entwicklung, wenn man anfängt, sich professionell mit so einem Thema zu beschäftigen, ne? Da ist dann nicht unbedingt der Hintergrund, dass man selber mehr dazu kommt.
Genau.
Wie steht ihr denn zum Thema Wavepools?
Ja, hier macht er jetzt einer auf nächstes Jahr. Werden mir jetzt dann noch eine Karte kaufen, gebe ich ehrlich zu. Ja, gute Frage. Wie stehen wir zum Thema Wavepools? Also für uns ist natürlich irgendwie das ökologische Thema immer wieder kommt zu uns im Vordergrund, und Energieverbrauch ist halt Energieverbrauch. Ob man den jetzt dann nachhaltig deckt oder nicht, ist eine andere Frage, aber es bleibt halt einfach Energie und Flächen, die verwendet werden. Aber ich meine, schon cool und wir gehen auch hin.
Ja.
Die Wellenlänge Spotify-Playlist.
So abschließend zu so Lifestyle-Fragen noch meine Standardfrage an euch auch. Ich fütter immer meine beiden Spotify-Playlists, die Line-Up on Fire und die Beachfire-Chillout-Liste, zu zwei verschiedenen Zwecken, wie der Name schon sagt. Ich würde euch gern einladen, dann Song beizusteuern, wenn ihr da irgendwas habt, was euch konkret an Surfen erinnert oder was für euch so Songs sind, die zuletzt einfach da sehr wichtig waren.
Also ich bin mit dem Musikthema jetzt nicht so tief drin, dass ich mir jetzt irgendwie vorm Surfen immer irgendein bestimmtes Lied anhöre. Aber was mich irgendwie schon seit Jahren irgendwie, was immer hängen geblieben ist, was ich immer wieder gern höre, ist von Biggie, also Notorious B.I.G. featuring die XX. Gibt es so einen Juicy Remix, und den würde ich dazu nehmen.
Okay, Lasse, hast du auch einen Song?
Ja, ich würde Stormy von Yosun und Kane nehmen, aber den höre ich eigentlich nur im Auto, wenn ich hinfahre. Wenn ich dann direkt da bin, dann gibt es eigentlich meistens Techno noch vorher. Oder je nachdem, wie groß die Session ist. Wenn es riesig ist, dann Techno, wenn es klein ist, irgendwie was Entspanntes.
Okay, ja. Ja, ich finde aber Songs, die man auf dem Weg dahin hört, auch immer mit am passendsten. Das ist auch meine Herangehensweise mit dieser Playlist gewesen, ursprünglich hauptsächlich. Ja, von daher nehmen wir den doch gerne auf. Danke, danke. Dann hätte ich noch ein paar Fragen zu euren beruflichen Hintergründen. Dreamwave gibt es ja schon seit 2005, so wie ich gesehen habe, und hat, so wie ich rausgehört habe, den Ursprung in Ericeira, wo sie schon mal eigentlich eine Pumpenwelle bauen wollten, um da halt einfach noch mehr surfen zu können. Ist ja unbedingt nötig in der Gegend. Wie kamt ihr denn dazu?
Übers Studium letztendlich. Also ich habe in Innsbruck studiert. Also ich kann jetzt eigentlich, glaube ich, unseren Lebenslauf ziemlich einmal erzählen. Wir haben beide einen ziemlich ähnlichen Lebenslauf. Also ich habe in Innsbruck
Ja.
studiert, habe dann Bachelor gemacht und bin dann zum Master, also war dann zwischenzeitlich in Augsburg, wo ich herkomme, bin ein bisschen rumgereist auch und wir sind dann, ich und meine Freundin, wieder zurück nach Innsbruck, weil ich immer die Hoffnung hatte, eine Masterarbeit über stehende Wellen schreiben zu können. Und habe dann mein Master im Bauingenieurwesen gemacht mit Schwerpunkt Wasserbau und habe Markus Aufleger, glaube ich, ziemlich genervt, weil ich immer wieder gefragt habe, ob es eine Masterarbeit in Aussicht gibt. Und so war es dann letztendlich auch. Also habe dann meine Masterarbeit im Prinzip über diese modulare Rampe geschrieben, da viele Messungen gemacht und da ist der Lasse dann auch dazugekommen während dem Master und er hat quasi unser Projekt im Zillertal ja berechnet im Modell im Versuchslabor in Innsbruck und so sind wir dann beide eigentlich immer weiter und ja in die Firma reingerutscht. Aber Lasse, du darfst natürlich deine Geschichte selber erzählen.
Ja, war das Gleiche, aber ich war einen Ticken früher dran. Ich habe meine Bachelorarbeit schon bei Markus Aufleger machen können. Ja, ich wollte eigentlich in München eine Arbeit über Flusswellen schreiben. Da war aber kein Interesse da, aber ich wurde dann verwiesen an Markus. Und die hatten dann zum Glück in dem Moment auch ein Thema für mich. Und das Gleiche war dann beim Master nochmal. Obwohl ich den Master in München gemacht habe, konnte ich dann meine Masterarbeit in Innsbruck schreiben. Und ja, dann waren wir halt da und haben da so rumgeforscht und rumgetrödelt in der Masterarbeit, wie man es so macht. Und dann kamen die konkreten Projekte in Nürnberg, Hannover und Wolfratshausen wieder auf den Tisch. Plötzlich ziemlich gleichzeitig. Und dann hat der Markus uns irgendwann gefragt, ob wir denn nicht ein bisschen was für die Firma machen wollen. Und dann haben wir ihn nur so angeschaut und haben ihn gefragt, warum er eigentlich meint, dass wir da sind.
Okay.
Und genau, und dann konnten wir da endlich ein konkretes Projekt bearbeiten. Und das ist dann immer mehr größerer Umfang geworden und jetzt stecken wir da voll drin.
Ja, das ist ja spannend. War das Konzept von euch dann da ziemlich neu? Beziehungsweise, was hatte Dreamwave bis dato denn schon so an Projekten gemacht? Denn in Deutschland gab es ja dann keins, das irgendwo umgesetzt war und so eine einbaut oder so, ne?
Nee, es waren hauptsächlich Machbarkeitsstudien bis dahin, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Dass wir jetzt Projekte umgesetzt haben, wirklich von Anfang bis Ende, ist tatsächlich jetzt Nürnberg und Hannover. Und vorher war es, ich kann mich an Brixen und Berchtesgaden erinnern, an Machbarkeitsstudien. Und da wurde eben die meiste Zeit aber tatsächlich in Forschung investiert. Also, dass wir dieses Projekt, diese modulare System und die Kenntnis über die Welle eigentlich an der Uni Innsbruck entwickeln durften.
Ja, und dazu kam noch, konkret war es dann eigentlich im Zillertal schon. Da hatten wir auch einen
Ah,
riesigen
stimmt.
Modellversuch. Das war eigentlich schon ja, ausführungsreif, mehr oder weniger, das Ganze. Und Ericeira war ja eine Pumpenlösung mit so einer Zirkulartechnik in so einem Pool. Und das wäre auch baureif gewesen, aber das war halt dann aus finanziellen Gründen nicht mehr machbar, leider.
Okay, ja.
Damit waren die ersten Wellen, die wir gebaut haben, Nürnberg und Hannover.
Okay, und das Modul, das war schon im Entwurf schon da. Ihr habt es mit weiter bearbeitet und weiterentwickelt. Ich habe mir auf der Homepage von Dreamwave das kurze Video angeguckt, wo auch die zwei, drei kleinen Minifiguren in der Miniwelle drinstehen. Ist das so der Ursprung, wie man an so eine Sache rangegangen ist dann tatsächlich? Und wann hat man es tatsächlich erstmals als Mensch getestet?
Ja, das war ja, also diese Figürchen war, glaube ich, ein kleiner Maßstab, es war 1 zu 15 oder sowas. Dann der Modellversuch, den wir hatten, also der große Modellversuch, an dem wir die meisten Erkenntnisse hatten, war 1 zu 8. Und wir hatten dann aber nochmal einen Modellversuch, der war im Maßstab 1 zu 2,5, also schon ziemlich nah an Naturgröße. Und den konnten wir dann tatsächlich auch surfen. Also was heißt surfen? Es war einfach nur ein Brett, auf das ich mich gestellt habe. Der Lasse hat mir die Hand gehalten. Und ich bin in der Versuchsrinne da drin gestanden. Vorher ging es leider nur mit irgend so einem kleinen Surfbrett, an das wir zwei Stöcke hin geklebt haben mit Gaffer-Tape damals. Und dann haben wir die ersten Turns da im Maßstab 1 zu 8 gezogen.
Und gesurft sind wir dann das erste Mal in Nürnberg.
war bestimmt ein erhabenes Gefühl, dann zu sehen, wie gut das auf einmal funktioniert hat, ne? Nach den ganzen theoretischen Vorhererprobungen.
Ja, erstmal auch ein bisschen sketchy, weil du weißt ja nicht, wie sich das alles verhält, und dann das erste Mal reinspringen war ein abgefahrenes Gefühl auf jeden Fall. Aber nach dem zweiten Mal durchspielen, da war man sicher, dass es funktioniert.
Wie wird so ein Element im Fluss eingebaut? Das hat auch so eine Art kleines Betonfundament, nehme ich an, wo es reinkommt, und dann arbeitet das da drin, oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, genau, also es steht, jedes Modul für sich ist sozusagen unabhängig, kann sich unabhängig bewegen. Und wir haben immer so eine Grundkonstruktion, die steht auf einem Betonfundament. Da gibt es dann ein Auflager, das im Beton auch vergossen und verankert ist. Und darauf ist eigentlich diese Modulrampe, die sich unabhängig eben bewegen kann. Weil wir einmal die Verfahrbarkeit vorne von so einem Segmentträger. An dem Segmentträger ist eben eine Platte mit Lagern festgemacht. Und über Zylinder können wir diese Platte sozusagen im Unterwasser in der Höhe verstellen. Und an dieser Platte ist dann noch ein Kicker dran. Also das sind so die kinematischen Bewegungen. Und festgemacht ist aber einfach nur mit einem Auflagerträger.
Okay, ja. Vielleicht nochmal zum Stichwort Kosten von so einer Welle. Bei Hannover habe ich im Internet gefunden, so circa 1,4 Millionen, Nürnberg sogar 3 Millionen. Dann gibt es kleinere Projekte mit auch anderen Techniken wie Black Forest Wave, da war so 0,5 Millionen angegeben. Prag war das Ganze wesentlich günstiger, wie ich gehört habe. Was ist denn eurer Ansicht nach kostenmäßig da der Hauptteil? Ist es hauptsächlich die Bürokratie und die ganzen Studien und was da alles stattfindet, oder beziehungsweise welchen Anteil davon nimmt eure Arbeit und eure Konstruktion von so einem Projekt ungefähr?
Also den Löwenanteil davon macht auf jeden Fall die Baustelle aus. Das heißt, es kommt extrem auf die Randbedingungen an. Ich habe es ja vorhin schon mal gesagt kurz, dass Prag eben eigentlich optimale Voraussetzungen hat. Brauchen keine verstellbare Rampe, weil sie das Wasser oben und unten regeln können. Und sie haben die Möglichkeit, den Fluss aufzustauen, ohne da ein riesiges Bauwerk einzubauen. Und dadurch konnten die das natürlich in einem bestehenden Fundament verankern. Und das macht alles sehr, sehr, sehr viel einfacher. Wenn man allerdings das Fundament erstmal bauen muss, dafür braucht es eine Baugrube, dafür braucht es eine Wasserhaltung etc. Und man muss da dann einfach riesige Baustelle aufmachen, und die ist halt teuer. Das Wellensystem an sich ist natürlich dann, wenn es beweglich ist, auch teurer als ein fixes, aber das ist jetzt nicht der Kostentreiber für so ein Projekt. Und bei der Black Forest Wave ist es ja ähnlich, die haben auch ein Fundament, mit dem sie arbeiten konnten. Das heißt, die mussten auch nur noch ihr Wellensystem einstellen. Und in Nürnberg und Hannover war es eben so, dass da erstmal das komplette Fundament ausgehoben werden musste mit allen Schikanen und da dann das Wellensystem eingebaut wird. Und darum kommt man auch nicht wirklich drum rum, weil man wird auch immer mit diesen Kräften zu rechnen haben. Und wenn man da eine Welle einbaut, dann ist das eine riesige Kraft, die das Wasser auf dieses Bauwerk hat. Und ein einfacher Einbau, den kannst du halt dann einfach auch mal den Fluss runterschieben oder hochlupfen, wenn der nicht ordentlich im Boden verankert ist.
Aber das ist zum Beispiel auch so, was wir haben ja vorhin eh schon angesprochen, die Surftage. Also man kann hätte jetzt da in Nürnberg oder Hannover zum Beispiel nicht unglaublich viel Geld sparen können, durch das, dass man jetzt da eine Single Ramp zum Beispiel einbaut. Wir hatten vom Auftraggeber immer die Vorgabe, so viel Surftage wie möglich eben rauszubekommen, und dann macht es einfach nur, wenn man es auf die Surftage runterrechnet, immer oder oft Sinn, eben so eine modulare Lösung einzubauen, um das Abflussspektrum eben abzudecken. Aber das Pro ist, wie der Lasse schon sagt, absolut Bauzeit.
Ja, und dann wahrscheinlich halt Stillstand auf der Baustelle und die ganzen Kosten, die weiterlaufen. Und das ist wahrscheinlich wie bei allen Bauwerken, die heutzutage kostenmäßig ständig explodieren, der größte Teil, ne, dass die ganzen Kosten einfach fortlaufen. Ne?
Ja, genau. Erdarbeiten und Wasserhaltung ist einfach unglaublich teuer.
Ja, nichtsdestotrotz einfach große Perspektiven fürs Inlandsurfen, kann man ja einfach nur sagen. Ich habe schon ab und zu mal so Vergleiche mit Skateparks zum Beispiel gehört, die dann irgendwann aus dem Boden sprossen, und dass das mit Wellen ja ähnlich sein könnten. Wenn ich es mir jetzt angucke, so, es gibt zum Beispiel, gibt's extrem viel so Trampolinhallen und diese Big Jump Hallen und all solche Sachen, die irgendwie auch schon so ein halb so ein Standard in größeren Städten zu scheinen werden. Und wenn man dann die Kosten, Energie im Vergleich zu Wavepool und solchen Sachen anguckt, ist es ja auch echt ein super gutes Potenzial einfach. Wie schätzt ihr es denn ein? So ein, habt ihr eigentlich mehr oder weniger schon beantwortet, aber vielleicht habt ihr das trotzdem tatsächlich so mit so einem kleinen Maßstab. Im Vergleich zu so einer Eventhalle wie Trampolinhalle oder auch einer normalen Turnhalle, verbraucht die eigentlich mehr Energie mit Heizkosten und Energie und Strom als eine Welle?
Als eine Flusswelle oder als eine Welle in der Halle?
Ja, eine Flusswelle. Ne? Eine Pumpenwelle wird wahrscheinlich schon deutlich mehr brauchen, denke ich mal.
Ja, also wir verbrauchen mit unserer Welle so viel wie die Umkleidekabine, wenn da wenig los ist.
Also, gut, so ungefähr so eine Einschätzung habe ich drauf gewartet. Ja, derzeit habt ihr auf der Webseite 9 Projekte stehen. Hannover und Nürnberg sind ja quasi abgeschlossen. Vermutlich habt ihr da noch Nachbetreuungsarbeiten. Aber so, wenn man jetzt sich anguckt, gerade ihr sagtet schon, dass jetzt auch langsam Kommunen auf die Idee kommen, sind da jetzt viele Anfragen bei euch tatsächlich? Sind die Aussichten groß, dass in Deutschland in den nächsten 10 Jahren, sage ich mal, da wirklich flächendeckend irgendwo mehr Wellen entstehen? Würdet ihr das tatsächlich so einschätzen oder ist es noch ein bisschen Wunschdenken?
Beides. Also wir haben den Wunsch, aber es zeigt sich schon auch, dass das Interesse wächst und wir kriegen schon regelmäßig Anfragen, zum Teil konkret schon, zum Teil in allgemeiner Weise, aber es geht schon viel ein und es entstehen auch echt viele Zusammenarbeiten. Ich würde sagen, jetzt im zweiten Halbjahr von 2023 ist es auch nochmal ganz schön hochgegangen, nachdem wir jetzt Hannover dann auch eröffnet haben und das hat ja dann auch schon große Wellen geschlagen mit der Eröffnung. Dadurch sind viele Leute darauf aufmerksam geworden und es merken viele, hey, ich habe einen Fluss hier und eigentlich surfe ich auch gern und das wäre doch eine coole Sache bei uns. Eine coole Lasse bei uns. Genau, und deshalb geht schon vermehrt was ein. Es ist natürlich dann immer auch viel, müssen wir leider dann auch absagen, weil einfach die Voraussetzungen nicht gegeben sind. Das sieht man dann oft schon auf den ersten Blick. Aber es gibt schon auch noch einige Standorte mit viel Potenzial in Deutschland. Und europaweit ist das natürlich noch, da haben wir noch gar nicht richtig alles angeschaut.
Ja, mega spannend. Also gerade, ja, wenn so Leuchtturmprojekte jetzt existieren, wo das, wo die Welle da ist, ne, und man sieht es in Hannover, glaube ich, immer, wie viele Zuschauer da sind, ne, also von Anfang an. Und ich denke, es wird auch bleiben. Es ist einfach so ein toller Magnet. Irgendwann wird es vielleicht mal normal auch sein, dass sowas existiert. Dann ist vielleicht auch ein bisschen ruhiger da. Aber soweit zeigt sich einfach das Potenzial für so eine Stadt, was da entstehen kann. Ne? Und wenn dann die Leute, die so viel Herzblut reingesteckt haben, wie der Heiko zum Beispiel in Hannover oder der Buffy in Nürnberg, glaube ich, ne? Und wenn ich mir den Paul angucke, der anscheinend auch mega aktiv ist und das ganze Thema so vorantreiben will, da kann man ja echt hoffen, dass da viel entsteht und viel auf die Idee kommen und das Handwerkszeug schon an der Hand bekommen, sich nicht alles selber ergoogeln müssen. Also lässt wirklich auch viel hoffen.
Genau. Und was wir jetzt auch merken, ist, dass mittlerweile einfach viele Kommunen auch auf den Trichter kommen und es nicht nur noch Surfer sind, die Bock haben, eine Welle zu haben und eigentlich nicht die Zeit, da was zu investieren, sondern halt auch wirklich Leute, die dann den Hintergrund haben, dass sie sowas auch durchführen können. Innerhalb von kürzerer Zeit.
Ja, sehr schön. Alles klar. Dann würde ich auch fast sagen, bin ich durch mit meinen Fragen soweit. Vielen Dank euch. Und ich bin gespannt, was sich weiterentwickeln wird, wie es vorangeht und werde das auf jeden Fall weiter verfolgen. Vielleicht komme ich dann irgendwann mal wieder auf euch zurück. Ansonsten erstmal alles Gute, würde ich sagen, für alles Weitere.
Ja, vielen Dank dir.
Ja, danke. Dir auch. Dann
sieht man sich. Bis bald.
Ja, geil, oder? Was da für Perspektiven bestehen, finde ich doch echt mega gut. Einmal natürlich, wie schon oftmals jetzt hier erwähnt, die Energieeffizienz von dieser Technologie. Da braucht man nicht drüber reden, dass das wohl wirklich vertretbar ist. Baukosten, ja, sind eine andere Sache. Da muss die Kommune und alles entsprechend selber überlegen. Aber gerade wenn man dann drüber legt, was so die Folgekosten in Sachen Energie und sowas sind, da kann man wirklich nichts mehr kritisieren. Ansonsten finde ich es geil, die Perspektive, dass man wirklich so eine große Welle damit schaffen könnte und vielleicht echt so ein bisschen so eine Section schaffen kann, dass man wie am Meer irgendwo startet und dann durch unterschiedliche Bereiche durchsurft und sich unterschiedlichen Herausforderungen stellen muss und die dann tatsächlich irgendwo hier zu Hause nachgestellt zu bekommen. Ja, das wäre ja mal sowas von cool. Ich bin echt gespannt, wie es da weitergeht. Für alle weiteren Fragen verlinke ich euch natürlich Dreamwave in den Shownotes zum Instagram-Account und zur Webseite. Außerdem in den Shownotes meine Podcast-Partner, sei nochmal auf den guten Weihnachtsblog von Markus verwiesen, wo er lustige Kleinigkeiten drinstehen hat, die man käuflich erwerben kann und seinem Surfbuddy schenken kann. Ihr findet die Spotify-Playlists mit wieder zwei frischen Songs. Und ihr findet natürlich meine Kontaktdaten. Schickt mir gerne Feedback zu der Folge. Ich freue mich immer, wenn ich was von euch höre. Was hat dir gut gefallen, was hat dir nicht gefallen? Themenwünsche, die du hättest. Immer alles raus gerne. Ansonsten ganz besonders freuen würde ich mich vielleicht so als vorgezogenes Weihnachtsgeschenk auch nochmal wieder über eine kleine Bewertung bei Apple Podcasts vielleicht mit einer kleinen Rezension als Text. Scheiße, was würde ich mich freuen, da mal wieder was zu lesen von dir. 5 Sterne auf Spotify nehme ich natürlich auch gern. Alles klar, in dem Sinne würde ich sagen, ich schicke dich in die nächste Woche. Einmal ist noch, dann ist Weihnachten und ich mache auch eine kleine Pause für den Rest des Jahres und starte erst im Januar wieder. Aber da werde ich nächste Woche noch was zu erzählen. In dem Sinne erstmal, tschö!
Ja, ist doch mega! Einen Föhn nutze ich eh nicht. Das heißt, die Energiekosten, die ich damit einspare, das rechtfertigt dann schon meine nächste Surf-Session in Hannover, Nürnberg, Pforzheim oder vielleicht bald in Gießen, in Marburg, in Regensburg oder wo nicht überall die Initiativen aus dem Boden kommen jetzt. Ha. Ja, nicht, dass ich es nötig hätte, ne? Ihr hört's im Hintergrund. Ich sitze wieder im Line-Up und ich will jetzt auch gar nicht mehr lange quatschen hier. Die Welle, die da kommt, sieht nämlich nach einem schönen, steilen Drop nach dem Take-Off aus und ich glaube, na, ein kleiner Floater wird fällig, um da vorne durchs Weiße zu kommen. Aber da hinten, da läuft die so geil aus und nimmt dann nochmal Fahrt auf. Ja, da kommt sie schon.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de Die Podcast-Re-Evolution.